Ja, danke auch für diese Lieder, die uns schon eingestimmt haben. Auf diesen besonderen Sonntag, den wir heute haben. Ich möchte heute mit der Hilfe des Herrn über ein Textwort finden, das wir finden in Matthäus Kapitel 28. Und ich lese uns hier einmal die Verse 16 bis 20. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. So, ich möchte mit der Hilfe des Herrn heute über diesen Vers 19 zu uns sprechen. So geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Taufgottesdienst, so wie wir ihn heute haben, ist für die Gemeinde seit jeher ein besonderes Fest der Freude gewesen. Einfach, weil er Zeugnis davon ablegt, dass der auferstandene Herr auch heute noch verlorene Menschen sucht und findet, dass er heute noch dem Einzelnen nachgeht, bis er ihn findet, und dass er heute noch das gefundene Schaf voller Freude auf seine Schultern nimmt und voller Freude ist über den einen oder über die eine, die er retten konnte. Ein Taufgottesdienst führt uns bildhaft vor Augen, dass Jesus heute noch genau derselbe ist, der er auch zu allen Zeiten gewesen war. Der gute Hirte, der auferstandene Herr und Retter. Und es hat sich nichts geändert am Evangelium. Es hat sich nichts geändert an der Liebe Gottes. Es hat sich nichts geändert an der Wirksamkeit des Heiligen Geistes, der auch heute noch verlorene Söhne und Töchter dahin bringen kann, dass sie in sich schlagen und zurück zu Gott finden. Und das ist wunderbar. Und das ist ein einzigartiger Grund zur Freude. Dieser Jesus kann die unterschiedlichsten Menschen retten. Manche sind Gottsucher von jung auf und finden den Herrn. Andere haben sich nie wirklich um Gott gekümmert, so ganz anders auch gelebt. Und der Herr kann sie trotzdem finden. Er begegnet ihnen und sie werden gläubig. Wir finden in Gottes Wort so viele unterschiedliche Menschen. Ich möchte uns da mal einen kleinen Einblick geben, die den Herrn finden. Nach der Pfingstpredigt des Petrus heißt es hier in Apostelgeschichte 2, Vers 40, und noch mit vielen anderen Worten gab Petrus Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen an jenem Tag, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Dann lesen wir etwas weiter, Apostelgeschichte 8, wie Philippus unter den Samaritern gearbeitet hatte. Das war eigentlich ein Mischvolk, waren nicht Juden. Und da heißt es von ihnen, genauso erarbeitete und Gott wirkte an diesen Menschen, Apostelgeschichte 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Dann haben wir in der Vorlesung gehört von diesem äthiopischen Finanzminister, der eine so weite Strecke auf sich genommen hatte, um den lebendigen Gott zu finden. Er ist eigentlich ein Musterbeispiel für einen echten Gottsucher. Und Gott sieht das, Gott begegnet ihm durch Philippus, der ihm das Evangelium erklärt. Und nachdem dieser Minister gläubig geworden war, wollte er sofort getauft werden. Seine Taufe war ihm ein wichtiges, ein besonderes Anliegen. Sie war für ihn ein Fest der Freude, weil er fand, wonach er gesucht hatte. Und dann lesen wir von Paulus, der sich so gründlich und aufrichtig zu Gott bekehrt hatte, nachdem er vorher ein Verfolger der Gemeinde gewesen ist. Da heißt es Apostelgeschichte 9, Vers 17, da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen und er stand auf und ließ sich taufen. Oder Apostelgeschichte 10, das geht immer so weiter, da lesen wir von diesem Gottsucher Cornelius, ein ganz besonderer Mensch, der sich ausstreckte nach dem lebendigen Gott und Gott gab ihm eine bestimmte Vision, dass er zu Petrus schicken sollte und nach Petrus fragen und dieser Petrus wird zu ihm kommen und wird zu ihm sprechen und er machte das auch so und dann heißt es, als Petrus da war, Apostelgeschichte 10, lesen wir das ab Vers 44, wo dann Petrus predigte, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gottlob preisen. Da ergriff Petrus das Wort, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Oder Apostelgeschichte 16 lesen wir von Lydia, einer Frau, die besonders erwähnt wird. Apostelgeschichte 16, da heißt es ab Vers 13, und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus, an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Oder auch in Apostelgeschichte 16, diese besondere Geschichte von diesem Kerkermeister, seine Bekehrung, wo es heißt, ab Vers 30, und er sagte, und er führte, der Kerkermeister, sie, Paulus und Silas, heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Oder noch eine Stelle, Apostelgeschichte 18, da lesen wir von Paulus und Silas, beziehungsweise von jenem Synagogenvorsteller Crispus, heißt es ab Vers 5, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteller, wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. So allen diesen Menschen, die aus den unterschiedlichsten Richtungen kamen, die unterschiedlichsten Voraussetzungen hatten, ist der Herr begegnet. Sie haben sich aufrichtig zu ihm bekehrt und sich anschließend taufen lassen. Die Taufe ist, und alles dies, was wir gelesen haben, und auch die Taufe, das ist zurückzuführen auf unser Textwort hier in Matthäus 18, Vers 19. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Taufe wurde von dem Herrn in aller Deutlichkeit seinen Jüngern befohlen. Und die Jünger, die haben das auch genauso verstanden und auch genauso weitergeführt. Wie in allen anderen Bereichen ihres Lebens, so haben sie diese Worte des Herrn sehr ernst genommen und sie haben danach gehandelt. Aber was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet die Taufe eigentlich und warum ist sie eigentlich so wichtig? Wir lesen hier von so vielen Menschen gelesen, die sich bekehrt haben, aufrichtig zu Gott. Da hätte man doch sagen können, das ist doch jetzt gut, was ist jetzt noch weiter nötig? Was bedeutet die Taufe? Warum hat der Herr das seinen Jüngern geboten und warum ist die eigentlich wichtig für uns? Um uns das gut verständlich zu machen, möchte ich uns zunächst etwas erzählen über die Geschichte der Taufe. Das entsprechende Wort für Taufe im Neuen Testament, das heißt Baptisein, das bedeutet so viel wie untertauchen, wie eintauchen. Dieses Wort finden wir auch öfters in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Das Alte Testament war in Hebräisch geschrieben, aber weil im Laufe der Zeit viele Juden auch im griechischsprachigen Ausland lebten, hat man die Notwendigkeit gesehen, den hebräischen Text zu übersetzen in das Griechische, was man mit größter Sorgfalt getan hatte, das ist belegt. Und auch da in dieser griechischen Übersetzung finden wir dieses Wort Taufe wieder. Aber da bedeutet, und es bedeutet da auch so viel wie untertauchen, wie eintauchen. Aber meistens ging es dabei nur um Vorgänge des alltäglichen Lebens. Also da wurde eben etwas eingetaucht oder wurde jemand untergetaucht. Das hatte meist gar nichts mit Gottdienen zu tun oder mit Gott. Es ging einfach um Vorgänge aus dem alltäglichen Leben, wo eben etwas eingetaucht oder untergetaucht wurde. Allerdings gab es zu alttestamentlicher Zeit noch die sogenannte Proselytentaufe. Also das bedeutet, ein Nichtjude, der zum Judentum übertritt, den nannte man Proselyt. Also jemand, der sein altes Leben, seine alte Religion hinter sich lassen möchte, der sich bekehren wollte zu dem Gott Israels, der zum Judentum übertreten wollte, dafür gab es die Proselytentaufe. Das war allerdings nur jüdische Tradition, das finden wir nicht so in Gottes Wort beschrieben, aber das machte man. Zum Zeichen dafür, dass dieser Mensch jetzt zum Judentum übergetreten ist, gab es diese Proselytentaufe. Aber wie gesagt, davon finden wir im Alten Testament nichts, das war jüdische Tradition. Und ganz anders wurde das im Neuen Testament. Hier wurde das Untertauchen im Wasser zum Zeichen der Sinnesänderung. Und zwar nicht nur für Heiden, die sich zu Gott bekehrt haben, sondern auch für Menschen, die bereits Juden waren. Johannes der Täufer rief Israel zur Buße und er taufte sie im Jordan. Also hier ändert sich im Neuen Testament schlagartig etwas. Und Johannes der Täufer trat als erster auf, er taufte Israel im Jordan. Das kann man so überlesen, aber es liegt ein großer Tiefsinn in der Tatsache, dass Johannes der Täufer nicht in irgendeinem Gewässer taufte, sondern im Jordan. Denn der Jordan war für das alttestamentliche Gottesvolk der Durchgangspunkt vom alten Lebensgebiet in der Wüste zu dem verheißenen Land Kanaan. Dieser Übergang Israels von dem alten Leben in der Wüste in das verheißene Land wurde nirgends so sichtbar wie am Jordan. Und genau dort taufte Johannes. Die Taufe war bei Johannes das Untertauchen von Menschen, die aufrichtig Buße getan hatten und die ein neues Leben mit Gott führen wollten. Johannes erwartete von den Menschen, die zu ihm kamen, und das heißt, es kam eine große Menge Volks zu ihm, das ganze jüdische Land heißt es sogar, also sehr viele Menschen. Johannes erwartete von diesen Menschen, dass der Übergang von dem alten Leben in der Sünde in das neue Leben mit Gott bereits vor der Taufe stattgefunden hatte. Denn Johannes wies alle Täuflinge zurück, bei denen er die Merkmale echter Buße nicht sah. Er erwartete nicht, dass diese Merkmale jetzt in der Taufe entstehen würden, sondern er forderte eindeutig, dass diese Merkmale vor der Taufe bereits da waren. Also seine Taufe war damit nicht der Übergang vom alten zum neuen Leben selbst, sondern das Zeichen und das Bekenntnis dieses Übergangs. In diesem Bekenntnis lag natürlich auch die Verpflichtung, das zu halten, was man mit der Taufe öffentlich bekennt. Johannes war nicht Christus, sondern nur sein Wegbereiter. Seine Taufe war nicht endgültig, sondern nur vorläufig. Sie sollte zu Christus hinführen und auf ihn hinweisen. Aber die Taufe des Johannes lehrt uns bereits sehr viel über das Wesen der biblischen neutestamentlichen Taufe. Denn die neutestamentliche Taufe behält auch bei diesem Zeichencharakter der Buße und der Reinigung. Das bleibt nach wie vor wichtig, aber es kommt noch mehr hinzu. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nachdem Jesus gestorben war und der Heilsplan Gottes erfüllt war, da war das Vorläufige aufgehoben und das Endgültige eingeführt. Darum spricht Jesus nicht mehr von der Proselytentaufe, darum spricht er auch nicht mehr von der Taufe des Johannes, sondern von der Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was bedeutet das eigentlich? Eine wichtige Regel bei der Auslegung der Schrift lautet: Die Schrift wird durch die Schrift erklärt. Oder die Schrift ist ihr eigener Ausleger. Wir hatten das letztes Jahr im Bibelkurs durchgenommen und ist eine wichtige Grundregel bei der Auslegung von biblischen Texten. Die Bibel ist ihr eigener Ausleger. Und das können wir auch hier sehr gut anwenden, wenn wir uns fragen, auf den Namen zu taufen, was bedeutet das eigentlich? Paulus, das können wir uns mal lesen, Paulus weist in 1. Korinther 15, das nehmen wir uns mal, Vers 15, oder nehme ich mal ab Vers 14, 1. Korinther 1, ab Vers 14. Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Also Paulus weist hier darauf, die Korinther darauf hin, dass sie nicht auf den Namen des Paulus getauft worden sind. Und diese Bemerkung, die gibt uns den Schlüssel zum Verständnis der Taufformel. Denn auf denn jemand zu taufen auf den Namen von jemand anders, das bedeutet, ihn mit diesem anderen in Verbindung setzen. Sich zu taufen auf den Namen von jemand bedeutet, sich ihm ergeben, bedeutet, einen geistlichen Bund mit ihm schließen. Wenn ich jetzt sage, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann heißt das also, ich übergebe dich dem Vater als sein Kind, dem Sohn als sein erkauftes Eigentum, dem Heiligen Geist als seine Wohnung. Und das entspricht auch sehr gut dem wörtlichen Sinn des griechischen Wortes, denn auf den Namen zu taufen, das bedeutet griechisch wörtlich so viel wie in den Namen hinein zu taufen. Also Jünger werden auf den Namen Gottes getauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil sie Gott gehören und weil sie in den neuen Bund hineingebracht worden sind. Also die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes bedeutet, ich übergebe dich dem Vater als sein Kind, dem Sohn als sein erkauftes Eigentum, dem Heiligen Geist als seine Wohnung. Johannes konnte so noch nicht taufen, weil er nur Wegbereiter des Herrn war und Jesus sein Werk noch nicht vollbracht hatte. Aber wenn die Taufe diese hohe Bedeutung hat, dann ist auch klar, dass nur Menschen getauft werden können, die Gott der Vater auch wirklich als seine Kinder anerkennen kann, die Gott der Sohn als sein erlöstes Eigentum kennt und angenommen hat und die in ihrer ganzen Stellung nach ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Anders geht das gar nicht. Nur solche Menschen können wirklich Taufkandidaten sein. Und darum finden wir in allen Stellen, die über die neutestamentliche Taufe sprechen, dass immer von Menschen die Rede war, die sich aufrichtig zu Gott bekehrt haben, wiedergeborene Menschen, die Buße getan haben und Vergebung ihrer Sünde empfangen hatten, Menschen, die nichts Halbes machten, sondern die mit ihrem ganzen Herzen Gott dienen wollten. Und darum lesen wir von der Volksmenge zu Pfingsten, denen das Wort durchs Herz ging, die Buße taten, Christus als ihren Erretter annahmen und sich taufen ließen. Darum lesen wir von den bekehrten Samaritern, die aus tiefstem Sündensumpf heraus sich bekehrten, aufrichtig und sich taufen ließen. Darum lesen wir von diesem äthiopischen Finanzminister, der ein echter Gottsucher war, der von ganzem Herzen sich nach Gott ausstreckte, der nach der Predigt des Philippus auch von ganzem Herzen glaubte und sich freute, dass er den Herrn gefunden hatte, und er ließ sich taufen. Wir lesen von Paulus, der sich so gründlich bekehrt hatte und sich anschließend taufen ließ. Wir lesen von Cornelius, der sogar schon vor seiner Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Wir lesen von einer Lydia, der Herr das Herz auftat und die aufrichtig gläubig wurde mit ihrem ganzen Haus und sich taufen ließ. Wir lesen von diesem Kerkermeister, der in seinem ganzen Leben vorher sich offensichtlich überhaupt nicht um Gott gekümmert hat, aber der durch den Glauben an Christus mit seinem ganzen Haus gerettet wurde und der sein Glück gar nicht fassen konnte und der sich taufen ließ. Und von Crispus, dem Synagogenvorsteher, der mit seinem ganzen Haus gläubig wurde und dazu viele Korinther, die gläubig wurden und sich taufen ließen. Alle diese Menschen konnten ohne Bedenken getauft werden auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bei allen diesen Menschen konnte man sagen, ich übergebe dich dem Vater als sein Kind, dem Sohn als sein erkauftes Eigentum, dem Heiligen Geist als seine Wohnung, weil sie vorher schon ein Kind des Vaters geworden waren, vorher schon das erkaufte Eigentum des Sohnes geworden waren und vorher schon eine Wohnung des Heiligen Geistes. So wie bei der Taufe des Johannes die Menschen vorher schon Buße getan hatten und ein neues Leben mit Gott begonnen hatten. Und zwar nicht irgendwie, sondern aufrichtig und echt. Nun stellt sich für uns die Frage, wenn das doch, ich meine, das sind ja Dinge, um die es wirklich geht. Das sind ja die Kernpunkte des Christentums und der echten Nachfolge. Wenn das alles schon vorher da sein muss, wozu ist die Taufe dann überhaupt noch gut? Wozu brauchen wir die eigentlich? Welchen Zweck hat die Taufe? Und warum ist sie so wichtig? Ich möchte uns einige Gründe nennen. Die Taufe, erstens, die Taufe lehrt uns Glaubensgehorsam. Unsere Vernunft sieht den Zweck der Wassertaufe vielleicht nicht unbedingt ein. Man könnte jetzt die Frage stellen, wozu brauche ich das? Ich habe mich bekehrt, ich diene Gott. Wozu muss ich jetzt, welchen Sinn gibt das? Was hat das für eine Relevanz? Ich verstehe das nicht. Das kann sein, dass wir so denken, aber das ist eher ein Grund mehr, sich taufen zu lassen. Denn wer lebendigen Glauben hat, der folgt dem Herrn auf das Wort, auch dann, wenn er es nicht versteht. Der Gehorsam gegen den Taufbefehl ist darum in erster Linie auch eine Probe der Aufrichtigkeit unseres Glaubensgehorsams. Und diese Probe ist wichtig, weil der Gehorsam gegen Gott in der Nachfolge Jesu einfach entscheidend ist. Gottes Wort ist wirklich Gottes Wort. Das ist nicht eine Ansammlung von guten Ratschlägen, von nett gemeinten Anweisungen. Das ist nicht so etwas wie die Sprüche bei den Glückskeksen oder sonst was, was man findet, oder aus irgendeiner Beratungsstelle. Das ist Gottes heiliges Wort. Und es ist ein ganz entscheidender, zentraler Punkt für uns in der Nachfolge, die Heiligkeit von Gottes Wort und auch von dem Willen Gottes zu sehen und darauf einzugehen. Gehorsam gegenüber Gott und allem, was Gott will, ist ganz entscheidend in der Nachfolge Jesu. Und das ist für uns umso wichtiger, als dass in der Kultur, in der wir so leben, Gehorsam eigentlich nicht so groß geschrieben ist, eigentlich mehr so minderwertig. Und auch in der Erziehung fängt das schon an, ist es eher mehr üblich, endlos zu diskutieren und nie zu gehorchen, statt zu gehorchen auf das, was gesagt wird. Und das können wir verinnerlichen viel mehr, als wir ahnen. Aber so kann man unmöglich Gott dienen. Das geht nicht. Darum, weil dieser Glaubensgehorsam so entscheidend ist, darum war auch das Leben des Apostels Paulus so gesegnet. Weil dieser Glaubensgehorsam von Anfang an sein ganzes Leben bestimmte. Als der Herr ihm vor Damaskus erschien, als Paulus noch die Gemeinde verfolgte und glaubte, das Richtige zu tun, und Jesus ihm in den Weg trat, der Auferstandene, die zweite Frage gleich, die Paulus stellte, nachdem er fragte, Herr, wer bist du? Die zweite Frage gleich, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und das blieb bestimmend für sein ganzes Leben. Dieser Charakter des Glaubensgehorsams bestimmte sein ganzes Gottdienen, auch seinen Dienst später. Und darum war er so gesegnet, darum konnte Gott ihn so gut gebrauchen, darum entstand so viel Frucht und so viel Segen aus seinem Dienst. Und diesen Glaubensgehorsam, ihr lieben Täuflinge, den wünsche ich euch für euer ganzes Leben. Dieser Glaubensgehorsam wird euer Leben sehr reich und sehr gesegnet machen. Und er wird dazu führen, dass Gott das weiterführt und das vollendet, was er in euch angefangen hat. Zweitens, auch ein wichtiger Punkt, und darüber haben wir heute Morgen schon mit euch gesprochen, das ergab sich so: Die Taufe hilft uns, bekennend zu leben. Apostelgeschichte 22, da schildert Paulus noch einmal seine Bekehrung und wie, nachdem er sich bekehrt hatte, Ananias zu ihm kam. Und Ananias Paulus eigentlich zu dem öffentlichen Bekenntnis drängte. Apostelgeschichte 22, Vers 16 sagt Ananias: Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Also Ananias hat hier Paulus gesehen, er hätte jetzt auch sagen können, das ist schön, Paulus, dass du dich bekehrt hast. Aber Ananias kannte die ganzen Umstände und er wusste, für Paulus ist dieses öffentliche Bekenntnis jetzt wirklich wichtig. Und dieser Saulus, der früher ein Verfolger der Gemeinde war und den Ananias jetzt mit Bruder Saul ansprechen konnte, diesen Saulus forderte er auf, sich ohne Zögern taufen zu lassen. Warum? Die Taufe ist ein öffentlicher Bruch mit unserer unchristlichen Vergangenheit und Gesellschaft. Sie ist ein öffentliches Bekenntnis der Buße und des Glaubens, wie es auch bei Johannes dem Täufer war. Und dieses öffentliche Bekenntnis, das brauchen wir. Das ist für unsere Nachfolge ganz entscheidend. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 32, Matthäus 10, Vers 32, Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. So, diese Stelle, die zeigt schon die Bedeutung des öffentlichen Bekenntnisses für die ganze Nachfolge Jesu. Ein Leben in der Nachfolge Jesu ist ein bekennendes Leben. Wir dürfen niemand im Zweifel darüber lassen, dass wir zu Christus gehören. Und dieses Bekenntnis ist ganz wichtig für uns, aber es ist nicht nur reiner Selbstzweck, sondern es wirkt missionierend. Es ist ganz entscheidend auch für die vielen anderen Menschen, die Gott uns in den Weg stellt. Und die biblische Taufe ist daher auch ein wichtiges Mittel zur Missionierung, zur Evangelisation. Ein Missionar aus Uganda hat einmal Folgendes berichtet. Er schreibt, am 2. Dezember tauften wir in unserer Kirche die ersten 8 Bekehrten aus Uganda. Es waren etwa 500 Heiden anwesend, manche natürlich, weil sie die Taufe sehen wollten, aber bei dieser Gelegenheit hörten sie das Evangelium. Das kurze Glaubensbekenntnis, das jeder Täufling ablegte, machte einen so tiefen Eindruck auf die Heiden, dass wir noch eine Zusatzversammlung abhalten mussten, in der 85 Männer, Frauen und Kinder sich für Jesus entschieden. Die Taufe hilft uns, bekennend zu leben, weil wir legen öffentlich in der Taufe ein Bekenntnis ab, vor vielen Menschen. Es geht gar nicht anders. Und das ist wichtig, dass wir bekennend leben, und die Taufe hilft uns dabei. Es ist wichtig für uns selber, dass wir bekennend leben, und es ist wichtig für viele andere Menschen um uns herum. Spurgeon sagte einmal, jetzt bezogen auf die Taufe, also ich weiß eigentlich gar nicht, was die Taufe ihm alles genützt hat. Er konnte das gar nicht alles richtig aufzählen und einordnen. Aber, sagt er, jedenfalls hat sie mir den Mund geöffnet und die Schüchternheit weggenommen. Der Herr will uns durch die Taufe das Bekenntnis erleichtern. Und darum ist sie so wichtig. Drittens, die Taufe errettet. Das muss ich natürlich erklären, aber dieser Gedanke hängt sehr eng mit dem vorherigen, was ich gesagt habe, zusammen, nämlich, dass sie uns hilft, bekennend zu leben. Wir lesen uns dazu einmal 1. Petri 3, Vers 21. 1. Petri 3, oder ich lese mal schon den Vers 20. Hier schreibt Petrus: die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes, also er spricht von der Sintflut, als Gottes Langmut erstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches auch jetzt uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinigkeit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Also diese Stelle ist nicht so ganz leicht zu verstehen, aber sie wird gut verständlich, wenn man sich klar macht, dass es in der Nachfolge Jesu um 2 Dinge geht. Es geht einmal um die Frage, wie komme ich in den Himmel? Und es geht zum anderen um die Frage, wie komme ich hier durch diese Erde? Durch die Wiedergeburt kommen wir in den Himmel. Aber wie kommen wir hier durch die Erde? Die Taufe symbolisiert nicht nur, was wir innerlich erlebt haben, als wir uns zu Gott bekehrt haben, sondern sie macht auch unsere äußere Position hier auf der Erde ganz deutlich. Wir wechseln durch das Wassergrab öffentlich auf die Seite Christi. Wir verlassen die Seite der Welt, nehmen auch äußerlich unseren Platz ein neben dem verworfenen Christus. Wir bezeugen deutlich vor Gott und vor Menschen, wo wir hier auf der Erde stehen. Und dieses Zeugnis, dieses Einnehmen, dieses entschiedene Einnehmen dieser Position, das bringt Bewahrung mit sich und das rettet uns. Und das ist, was Petrus hier sagt. Petrus stellt die Sintflut und die Arche Noahs zum Vorbild für die Taufe. Noah wurde durch das Wasser von der alten Welt in eine neue, in eine gereinigte Welt gebracht. So bringt uns die Taufe, uns, die wir Christus gesucht und gefunden haben, öffentlich und für alle sichtbar auf ein neues Gebiet. Ein neues Gebiet, wo wir Christus in einem neuen Leben nachfolgen. Und das öffentliche Einnehmen dieser abgesonderten Stellung für Christus, das hängt sehr viel mit unserer Seligkeit zusammen. Das errettet uns. Warum? Weil es eine der häufigsten Ursachen für Rückfälle ist, Christus nicht frei und öffentlich zu bekennen. Nur ein bekennendes Leben ist ein Leben in der völligen Errettung. Paulus lehrt das sehr deutlich in Römer 10, Vers 9 und 10, wo er sagt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Es liegt so eine bewahrende Kraft darin, entschieden und ganz deutlich sich auf die Seite Christi zu stellen. Das ist mir in meinem Leben schon so oft gegangen. Eine ganze Flut von Versuchungen und Anfechtungen wird an uns erst gar nicht herangetragen, wenn die Menschen genau wissen, wo wir stehen. Wer sich immer noch so versucht durchzumogeln und nicht ganz klar bekennt, ich bin ein Christ, ich bin ein Nachfolger Jesu, da werden viele Menschen versuchen, so an uns zu ziehen, dass wir mitmachen mit Dingen, die Gott nicht gefallen. Aber wenn die Menschen genau wissen, dass wir entschieden und treu und aufrichtig Gott nachfolgen, Christi nachfolgen, dann werden viele Dinge an uns erst gar nicht herangetragen. Viele Versuchungen, viele Vorschläge zur Sünde wird man uns gar nicht machen, weil man sagt, das lohnt sich nicht. Vergiss das. Und das geht noch so viel tiefer. Ich habe mal von einem Inder gelesen, der sich bekehrt hatte. Er gehörte zu einer besonderen, höher gestellten Kaste an und war gerade mitten in seinem Studium. So, er war auch finanziell von seinem Vater abhängig und seine Kaste ließ es nicht zu, dass er jetzt mit einer bestimmten Arbeit sich selbst einen Lebensunterhalt verdient, ausgenommen das, was er jetzt so studierte, wo er aber noch nicht fertig war. Und jetzt hatte er sich bekehrt und sein Vater war dagegen. Und er wusste das. Und sein Vater war nicht nur dagegen, sondern er wusste, sein Vater wird ihn verwerfen, wenn er wirklich sich taufen lässt. So, was soll ich jetzt tun? Ja, ich könnte mich so hindurchmogeln. Vielleicht mache ich mein Studium erst zu Ende und lasse mich dann taufen. Aber schließlich hat er vor Gott die Entscheidung getroffen, ich werde den Weg Gottes gehen. Ich werde Gott gehorchen und Gott die Folgen daraus überlassen. So hat er seinen Vater eingeladen zu der Taufe und der Vater kam auch. Er hat sich taufen lassen und wie gesagt, der Vater kam auch, aber der Vater kam eigentlich nur zu dem Zweck, um zu sehen, ob er das wirklich macht. Und nachdem er das gemacht hatte, nachdem er sich getauft hatte, hatte der Vater ihn enterbt, verstoßen und er stand da mit nichts außer dem Herrn, der versprochen hatte, für ihn zu sorgen. Aber trotz alledem, wie schwer das für ihn war, die Taufe hat ihn gerettet. Und zwar vor der Gefahr des Rückfalls, vor dem Siechtum einer heimlichen Jüngerschaft und davor, dass Christus ihn nicht vor dem Vater bekennen kann. Darum ist die Taufe für uns so wichtig, weil sie uns hilft, eine klare und entschiedene Stellung einzunehmen. Und das Einnehmen dieser klaren, entschiedenen Stellung, das rettet uns. Nur so kommen wir hier durch diese Erde. Nur so kann unser Bekenntnis Bestand haben und wird nicht zerfallen. Und damit ist auch erklärt, warum der Schächer am Kreuz überhaupt gar keine Taufe brauchte. Ich meine, es ging auch nicht, er hing da am Kreuz, aber er brauchte keine Taufe, um gerettet zu werden. Er brauchte keine Taufe, um durch diese Erde zu kommen, weil das Problem stellte sich für ihn überhaupt nicht. Er hatte nur noch wenige Stunden zu leben und starb dann auch. Der Schächer am Kreuz wurde selig. Er war nicht getauft und er brauchte das nicht. Aber wir brauchen es. Und dann noch ein Punkt, der auch in unserem Textwort liegt. Warum wir die Taufe brauchen, warum sie so wichtig ist. Die Taufe macht uns Mut und sie gibt uns den Zuspruch Gottes. Die Taufe erinnert uns an die allergrößten Verheißungen Gottes. Denn ich bin getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In diesen Namen hinein bin ich getauft. Ich bin ein Kind von Gott, dem Vater. Was hat dieser himmlische Vater alles getan, damit ich sein Kind werden konnte? Was würde er noch alles tun, um mich zu erhalten, damit ich sein Kind bleiben kann? Er liebt mich tiefer und reiner als der allerbeste Vater das tun könnte. Worüber mache ich mir Sorgen? Paulus schreibt in Römer 8, Vers 32, hat Gott für uns Christus dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Welchen größeren Reichtum könnte ich haben? Gott, der Sohn, hat mich mit seinem eigenen Blut erkauft. Am Kreuz sehe ich seine Liebe, so unergründlich, dass sie jeden Maßstab sprengt und dass mein Verstand stillsteht. Er kann mich in jeder Lage bis aufs Äußerste erretten und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Er ist wahrhaftig auferstanden und bittet immer da für mich. Er war der Anfänger meines Glaubens und er will unbedingt auch der Vollender meines Glaubens werden. Was will ich noch mehr? Gott, der Heilige Geist, will in mir wohnen. Ich bin dazu berufen, ein Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Und er möchte in mir alles wirken, was Gott verherrlicht. Er will mich führen und in die ganze Wahrheit leiten. Er will mich ganz mit sich erfüllen und mich in die tiefste Gemeinschaft mit Gott führen. Was brauche ich noch mehr? Und dieser wunderbare Gott tut alles dafür, dass ich einmal auferstehen kann zu einem ewigen Leben in der seligen, ununterbrochenen, ewigen Gemeinschaft mit Gott. Kann ein Mensch noch mehr empfangen? Oh, die Taufe macht uns Mut und sie gibt uns den Zuspruch Gottes. Es liegt so viel Tiefsinn in dieser Taufe. Wir haben heute Morgen noch über einen fünften Punkt gesprochen, den ich euch auch noch mal kurz mitgebe. Die Taufe ist für uns eine bildhafte Predigt mit einer bewahrenden Kraft. Denn wenn ich mich untertauche, lasse und wieder aufstehe, dann müssen wir uns das bildhaft vorstellen, wo ist dann mein Blickwinkel? In der Sekunde eins, nachdem ich aus dem Wasser auferstanden bin. Rein körperlich geht es gar nicht. Mein Blick in der Sekunde eins nach meiner Taufe geht nach oben. Und das ist eine der wichtigsten Lehren für die Nachfolge Jesu. Der Hebräerbriefschreiber sagt, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dahin möchte Gott uns erziehen, weil das so entscheidend für uns ist. Wir müssen das lernen, nicht in uns zu schauen, weil in uns werden wir nichts finden. Wir müssen es lernen, nicht auf Menschen zu schauen, weil Menschen können immer enttäuschen. Wir müssen uns lernen, nicht auf Umstände zu schauen, denn Umstände können sehr deprimierend sein und helfen uns auch nicht immer weiter. Wir müssen es lernen, weg von alledem aufzusehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und auf Jesus aufzusehen, das bedeutet, mit ihm zu rechnen, dass er uns hindurchträgt. Das bedeutet, ganz fest davon auszugehen, dass seine Gnade für uns ausreicht und dass er uns niemals verlassen wird, dass er alle Tage, alle Zeiten bei uns sein wird, dass er gegenwärtig ist, dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Auf Jesus zu sehen bedeutet, dass wir unsere Hoffnung ganz und ausschließlich auf seine Gnade setzen. So, das ist der Blickwinkel in der Sekunde eins nach unserer Taufe. Und diesen Blickwinkel, den sollen wir und dürfen wir verinnerlichen. Und das wird unser Gott dienen, so reich machen, so froh. Das wird so viele Lasten von uns abwerfen. So viele Bedrückungen können wir abschütteln. Wir können voller Freude im Herrn Gott dienen, Jesus nachfolgen, wenn wir diesen Blick gelernt haben, wenn wir diese bildhafte Predigt verstanden haben, die Gott uns auch durch die Taufe lehrt. Und wenn du niedergeschlagen bist, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht richtig weiter oder auch das Gefühl hast, werde ich wirklich mein Bekenntnis aufrechterhalten können? In mir ist so, ich finde in mir selber so wenig. Dann erinnere dich an deine Taufe und wo du in der Sekunde eins nach deiner Taufe hingeschaut hast. Und Gott wird dich hindurchtragen und dein Leben wird reich und gesegnet werden. Du wirst voller Freude im Herrn Gott nachfolgen können. Warum ist die Taufe so wichtig? Wir haben uns fünf Gründe angesehen, die alle wichtig sind. Und ich glaube, dass ich das nicht alles erschöpft habe. Aber ich möchte versuchen, euch so ein bisschen etwas an die Hand zu geben, was man sich gut merken kann. Die Taufe lehrt uns Glaubensgehorsam. Die Taufe hilft uns, bekennend zu leben. Die Taufe errettet uns, indem sie uns hilft, eine entschiedene Stellung einzunehmen. Die Taufe macht uns Mut und sie gibt uns den Zuspruch Gottes. Und die Taufe lehrt uns, wie entscheidend das für unsere ganze Nachfolge ist, wegzusehen von allem anderen auf Jesus hin. Wir könnten noch mehr Gründe aufführen und wir würden dabei merken, wie tiefsinnig diese Verordnung der Taufe ist. Wir würden immer mehr verstehen, warum der Herr sie den Jüngern aufgetragen und geboten hatte. Vielleicht macht uns das sogar ein wenig mutlos und wir sagen uns, ach, ich habe das damals bei meiner Taufe alles gar nicht so ins Letzte verstanden. Ich war irgendwie einfach nur gehorsam. Fehlt mir jetzt womöglich etwas? Soll ich mich vielleicht nochmal taufen lassen? Nein. Denn es reicht, wenn du es jetzt verstehst und dich daran hältst. Als ich mich zu Gott bekehrt habe, habe ich die Liebe Christi auch nicht bis ins Letzte verstanden. Ich verstehe sie nicht einmal heute bis ins Letzte. Ich weiß nicht, ob es in der Ewigkeit einmal möglich sein wird. Ich hoffe, aber sie ist so unendlich groß. Ich habe sie damals nicht richtig verstanden, nicht in der ganzen Tiefe. Aber das ist für mich kein Grund, mich nochmal zu bekehren. Als ich zu Gott gekommen bin und ihm Vergebung meiner Sünde gebeten habe, habe ich so allgemein generell meine Schuld vor mir gesehen. Aber ich hatte nicht vor Augen jede einzelne Sünde. Manches ist mir erst nachher eingefallen und habe gesagt, ach, das habe ich ja auch gemacht. Aber das war jetzt nicht nötig, mich deswegen nochmal zu bekehren. Das brauchen wir nicht. Wenn wir so allgemein zu Gott kommen mit dem Bewusstsein unserer Schuld und Gott uns manches vielleicht auch nachher noch zeigt, das ist völlig in Ordnung. Das ist kein Grund, sich nachher noch einmal zu bekehren. Als ich mich ganz Gott geweiht habe, habe ich auch nicht geahnt, was da noch alles auf mich zukommt und wie weit so ein Ganzopfer gehen kann. Aber das ist kein Grund, jetzt noch einmal die Heiligung zu suchen, denn Gott hat mir das Schritt für Schritt gezeigt und mir in allem geholfen. Auch Spurgeon war hauptsächlich gehorsam, als er sich taufen ließ. Er gab auch später offen zu, dass er nicht alles weiß, was in der Taufe liegt. Aber das war für ihn kein Grund, sich noch einmal taufen zu lassen, sondern er freute sich an dem, was er verstanden hatte, nämlich, dass die Taufe ihm das öffentliche Bekenntnis erleichtert hat. Und wenn wir nur den Glaubensgehorsam verstanden haben, dann haben wir sehr viel erkannt. Und wir können uns sicher sein, dass Gott sich darüber freut und dass er weiter mit uns sein wird. Und jetzt noch einmal zum Schluss. Was Ananias zu dem Paulus sagte, Apostelgeschichte 22, Vers 16. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen, lass deine Sünden abwaschen. Hier nochmal dieses Bildhafte der Taufe, indem du den Namen des Herrn anrufst. Lass dich taufen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Das möchte ich euch mitgeben. Wenn die Taufe diesen klaren Bruch mit dem alten Leben in der Sünde und mit dem alten Leben in der Gesinnung der Welt kennzeichnet, wenn sie die geistliche Auferstehung symbolisiert, die Wiedergeburt, den Eintritt in das neue Leben mit Christo in Gott, dann möchte ich, dass diese Wahrheiten uneingeschränkt in meiner Seele leben und in meinem Leben sichtbar sind, mein Leben lang. Aber ich werde das nicht aus eigener Kraft können. Das macht aber auch nichts, denn die Gnade des Herrn reicht auch für mich vollständig aus. Und darum rufe ich an den Namen des Herrn. Darum gehe ich auch nicht gedankenlos in die Taufe hinein. Ich schaue weder auf mich, auch nicht auf Menschen, auch nicht auf Umstände, sondern allein auf Jesu. Und ich lasse mich taufen, indem ich seinen Namen anrufe. Und ich ja weiß, er wird mich erhören, er wird mich segnen, er wird meine Taufe segnen und er sieht, dass ich betend zu dieser Taufe gehe und das wird er erhören. Er wird unser Leben segnen, er wird unser Bekenntnis segnen und die Taufe wird für uns ein lebenslänglicher Segen sein. Und auch dann, wenn uns nachher erst Dinge klar werden, die Jesus mit der Taufe gemeint hat, wenn sie uns nachträglich erst klar werden, dann werden sie uns auch nachträglich noch ein Segen, wenn wir sie später verstehen. Sie haben Gültigkeit für uns, denn das Zeugnis, das Bekenntnis, was wir ablegen, das hat Gültigkeit. So Gott segne euch. Ich weiß, er wird mit euch sein. Er sei euch gnädig. Gott sei Dank, dass ihr diesen Schritt gegangen seid, dass ihr diesen Glaubensgehorsam gegangen seid, diese Probe bestanden habt. Das ist wichtig, das ist entscheidend und Gott segne das. In Gottes Wort steht an einer Stelle, dass Gott den Heiligen Geist gibt, denen, die ihm gehorchen. Dieser Gehorsam ist so wichtig, so entscheidend. Gott segne euch und segne auch jetzt die anschließende Taufe. Amen. Bevor wir noch zur Taufe übergehen, singen wir noch gemeinsam das Lied Nummer 285. Ich möchte gern erzählen. Lied Nummer 285. Bitte schön.
Oh, see.